Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Datenskandal um Facebook wächst der internationale Druck auf das Unternehmen. Die EU sowie US-amerikanische und britische Politiker forderten Facebook-Chef Zuckerberg auf, Rede und Antwort zu stehen. Die Firma Cambridge Analytica aus Großbritannien soll sich unerlaubt Zugang zu Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern verschafft haben. Im US-Wahlkampf war damit offenbar versucht worden, Wahlentscheidungen zugunsten von Donald Trump zu beeinflussen.
Als Geschäftsmann aus Sri Lanka gibt sich der Channel 4-Reporter aus. Delikate Mission, verdeckte Kamera. Was kann Alexander Nix von Cambridge Analytica zum Wahlerfolg in Sri Lanka beitragen? Nix prahlt unverhohlen mit Erpressungstaktiken. Bieten Sie dem Konkurrenten einen Deal an, der zu gut ist, um ihn abzulehnen. Stellen Sie aber sicher, dass alles gefilmt wird. Sehr effektiv. Sofortiger Beweis der Korruption. Alles aus dem Zusammenhang gegriffen, wehren sich die Londoner Datenjäger. Die Lage aber ist durchaus prekär, denn Alexander Nix von Cambridge Analytica war stolz, auch Donald Trump zu Diensten zu sein im Wahlkampf, mit Datenanalysen und passgenauem Profiling der Wähler. So ließen sich gezielt Werbekampagnen zur Wählerbeeinflussung schalten. Donald Trump verhalf es, so sagen manche Beobachter, mit zum Sieg. Bereits am Wochenende hatte ein Ex-Mitarbeiter über Geschäftspraktiken ausgepackt. Die Firma habe für die Kampagne angeblich gewaltige Datensätze von Facebook über eine App abgegriffen und dabei eben auch die Facebook-Freunde der Umfrageteilnehmer abgesaugt, ohne deren Wissen. Innerhalb kürzester Zeit hatten wir die Informationen von über 50 Millionen Menschen. Facebook jetzt massiv unter Druck, der Internetgigant immer noch zu sorglos mit Daten? Zu Recht sind die Bürger besorgt. Gibt es noch andere Datenlecks? Und wie effizient ist Facebook, solchen Datenklau zu verhindern? Facebook-Chef Zuckerberg soll sich jetzt in London erklären, vor dem Parlament. Weltweit aber werden die Rufe lauter nach mehr Regulierung von Online-Plattformen.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat heute ein Urteil gegen die Türkei gefällt, das Signalwirkung haben könnte. Die Inhaftierung zweier prominenter Journalisten nach dem gescheiterten Putsch von 2016 ist danach unrechtmäßig. Besonders wurde gerügt, dass beide im Gefängnis bleiben mussten, obwohl das türkische Verfassungsgericht die Freilassung angeordnet hatte. Das, so die Straßburger Richter, widerspreche fundamentalen Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit. Den Journalisten wurde Entschädigung zugesprochen.
Shahin Alpay, ein Zeitungsreporter, und Mehmet Altan, ebenfalls Journalist, hatten in Straßburg geklagt. Beide waren nach dem Putschversuch im Juli 2016 in Untersuchungshaft gekommen. Kritik an der Regierung sei keine Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, betonte der Straßburger Gerichtshof heute. Die U-Haft verstoße gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, und zwar gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht garantiert, dass es in der Demokratie möglich ist, einen Meinungsaustausch zu haben. Und wenn man Personen in Untersuchungshaft nimmt, weil sie ihre Meinung ausgedrückt haben, beeinträchtigt das nicht nur die Person selbst, sondern die ganze Gesellschaft. Außerdem kritisiert Straßburg deutlich, ein Gericht unterer Instanz hatte die Freilassung der beiden Journalisten verweigert, obwohl das türkische Verfassungsgericht diese verlangt hatte. Der Präsident des Deutschen Anwaltvereins war mit einer Delegation in der Türkei. Sein Eindruck?
Also wir haben bei unseren Besuchen vor Ort festgestellt, dass die Justiz in der Türkei nicht unabhängig ist. Wir haben Angst bei den Richtern. Sie versuchen, eine politisch korrekte Entscheidung zu treffen.
Shahin Alpay wurde schon am Wochenende aus der U-Haft entlassen, steht aber unter Hausarrest. Dagegen wurde Mehmet Altan inzwischen verurteilt, sitzt bereits in Strafhaft. Die Türkei muss Straßburger Urteile umsetzen, kann aber noch Rechtsmittel einlegen. Die Aussagen des Straßburger Gerichts zur Verletzung der Presse- und Meinungsfreiheit dürften auch Signalwirkung für die rund 30.000 anderen Beschwerden aus der Türkei haben, die nach dem Putschversuch hier in Straßburg eingegangen sind. Allerdings müssen die inhaftierten und entlassenen Menschen zunächst durch alle Gerichtsinstanzen in der Türkei gehen. Die beiden heutigen Fälle zeigen, dass dies ein schwieriger Weg sein kann.
Die Zahl der Angriffe auf Moscheen und türkische Einrichtungen in Deutschland ist in den ersten Monaten des Jahres deutlich gestiegen. Wie die Funke Mediengruppe unter Berufung auf das Bundesinnenministerium berichtet, gab es 37 Angriffe, fast dreimal so viele wie im gesamten Vorjahr. In vielen Fällen werden pro-kurdische Aktivisten als Täter vermutet, vor dem Hintergrund der türkischen Offensive gegen Kurden in Syrien.
Abschied aus London. Unfreiwillig haben heute 23 russische Diplomaten und ihre Angehörigen die britische Hauptstadt verlassen. Ihre Ausweisung ist eine der Sanktionen, mit der die Regierung May auf die ihrer Meinung nach erwiesene russische Verantwortung für den Giftanschlag auf einen Ex-Doppelagenten und seine Tochter reagiert. Russland bestreitet die Vorwürfe und hat seinerseits britische Diplomaten zur Ausreise aufgefordert.
Frankreichs früherer Staatspräsident Sarkozy ist heute für ein Verhör in Polizeigewahrsam genommen worden. Anlass sind Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Wahlkampf 2007. Bereits seit Jahren geht die Pariser Staatsanwaltschaft dem Vorwurf nach, der konservative Politiker habe seinerzeit millionenschwere Unterstützung vom libyschen Machthaber Gaddafi angenommen. Sarkozy bestreitet das.
Seit 2013 schon gehen die Ermittler dem Verdacht nach. Sie nehmen an, dass Sarkozy seinen siegreichen Präsidentschaftswahlkampf 2007 illegal finanziert habe, und zwar mit bis zu 50 Millionen Euro vom damaligen libyschen Machthaber Gaddafi. Die Internetzeitung Mediapart hatte 2012 als erste über den Verdacht berichtet. Nun wird Sarkozy zum ersten Mal persönlich im Rahmen der Ermittlungen befragt. Nach französischem Recht darf er hier für eine solche Befragung bis zu 48 Stunden in Gewahrsam genommen werden. Offen ist, ob danach ein offizielles Verfahren eingeleitet wird. Sarkozy hat die Vorwürfe bisher immer bestritten. Wir stehen mit allem hinter dem, was wir berichtet haben. Es handelt sich hier mit Abstand um die schlimmste Staatsaffäre der Fünften Republik. Zusätzlichen Schwung hatten die Ermittlungen bekommen, als 2016 ein libyscher Geschäftsmann berichtete, er selbst habe vom libyschen Geheimdienst mehrere Koffer mit 5 Millionen Euro im Bar für Sarkozy erhalten und das Geld auch übergeben. Der Verdacht ist auch deshalb heikel, weil Sarkozy kurz nach seiner Amtsübernahme Gaddafi zunächst hofiert und ihn mit hohen Ehren in Frankreich empfangen hatte. Später aber hatte Frankreich durch Luftangriffe auf Libyen eine entscheidende Rolle beim Sturz Gaddafis gespielt.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Volkswagen jetzt wegen des Verdachts der Marktmanipulation. Ermittler durchsuchten erneut Räume in der Wolfsburger Konzernzentrale. Im November 2015 hatte VW in einer Mitteilung an seine Aktionäre geschrieben, dass es bei 800.000 Dieselfahrzeugen nicht erklärbare CO2-Messwerte gegeben habe. Einen Monat später gab der Autokonzern Entwarnung. Die unterschiedlichen Mitteilungen erregten den Verdacht der Staatsanwaltschaft.
Es geht diesmal nicht um den erhöhten gesundheitsgefährdenden Stickoxidausstoß, sondern um die Verbrauchsangaben von VW-Fahrzeugen. Als vor 2,5 Jahren der Verdacht aufkam, VW habe auch CO2-Angaben geschönt, reagierte der Konzern recht schnell mit dieser börsenrelevanten Meldung. Und der Aussage, die CO2-Thematik sei weitgehend abgeschlossen, der Verdacht der Manipulation bei den Verbräuchen habe sich nicht bestätigt. Es gehe allenfalls um 36.000 VW-Autos und deren geringfügige Abweichung beim Verbrauch.
Wir haben in unseren Ermittlungen was gefunden, was diese Möglichkeit eröffnet, dass diese Meldung objektiv unzutreffend war. Und dem gehen wir nach.
Der Verdacht Marktmanipulation, Täuschung der Anleger. VW bekräftigt dagegen, die Meldung sei ordnungsgemäß, die Verbrauchswerte der Autos seien korrekt angegeben. Früheren Medienberichten zufolge gibt es aber Hinweise auf geschönte Verbrauchsangaben bei hunderttausenden Autos. Verbraucheranwälte, die bereits Kläger gegen VW vertreten, raten jedem Eigentümer eines betroffenen Fahrzeugs, seine Rechte einzufordern.
Erstens, er kann zum Händler gehen und die Lieferung eines mangelfreien Fahrzeugs verlangen, eines Fahrzeugs also, das nicht mehr verbraucht als angegeben. Und er kann zum Zweiten Schadensersatzansprüche gegen den Hersteller geltend machen.
Auf VW kämen so möglicherweise weitere Klagen zu.
Auch gegen den Autobauer BMW wird jetzt wegen unzulässiger Abgasabschalteinrichtungen ermittelt. Die Staatsanwaltschaft ließ heute die Konzernzentrale in München und ein Werk in Österreich durchsuchen. Es bestehe der Anfangsverdacht des Betrugs bei 11.400 Dieselfahrzeugen der 5er und 7er Modellreihe, hieß es. BMW hatte das Kraftfahrtbundesamt Ende Februar selbst darüber informiert, dass man eine falsche Abgassoftware verbaut habe. Der Konzern geht von einem Versehen aus und will die betroffenen Fahrzeuge zurückrufen. Die etwa 20 Millionen Rentner in Deutschland bekommen vom Sommer an mehr Geld. Das teilte der neue Bundessozialminister Heil heute mit. Demnach steigen die Renten am 1. Juli im Westen um 3,2% und im Osten um 3,4%. Die Rentenanpassung orientiert sich an der allgemeinen Lohnentwicklung. Bis 2025 soll das Rentenniveau in West und Ost komplett angeglichen sein.
Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes haben Zehntausende Beschäftigte in mehreren Bundesländern die Arbeit niedergelegt. Ein Schwerpunkt war Nordrhein-Westfalen. In vielen Städten blieben Busse und Bahnen in den Depots. Auch Kitas, Bürgerämter und die Müllabfuhr waren betroffen. Für morgen hat Verdi weitere Warnstreiks angekündigt. Die Gewerkschaft fordert für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten unter anderem 6% mehr Geld.
Fluglinien dürfen günstige Tickets verkaufen, ohne dass ihren Passagieren ein Recht auf Stornierung und Rückerstattung zusteht. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden und damit die Klage von Lufthansa-Passagieren endgültig abgewiesen. Sie hatten USA-Flüge wegen Krankheit nicht antreten können, aber nur die nicht angefallenen Steuern zurückerhalten. Die Lufthansa verwies darauf, dass sich die Kläger bewusst für den günstigen Tarif ohne Stornorecht entschieden hätten. Der irische Billigflieger Ryanair will die Mehrheit an der österreichischen Airline Laudamotion übernehmen. Ryanair-Chef O'Leary erklärte, Laudamotion werde von der Partnerschaft profitieren. Die Österreicher sollen sowohl im Linienverkehr als auch für Reiseveranstalter fliegen und Zugang zu Flugzeugen sowie Geld von Ryanair bekommen. Laudamotion hatte erst im Januar die Tochter der insolventen Air Berlin, die Fluglinie Niki, übernommen. Weltweit gibt es kein einziges männliches Exemplar der nördlichen Breitmaulnashörner mehr. Der letzte Bulle musste jetzt in Kenia aufgrund von Krankheit und Altersschwäche eingeschläfert werden. Die Fortpflanzung mit den verbliebenen zwei Weibchen war in der Vergangenheit nicht erfolgreich. Wissenschaftler erhoffen sich nun, die Gattung durch künstliche Reproduktion vor dem Aussterben bewahren zu können.
Am Ende konnte Sudan nicht einmal mehr stehen. Mit 45 Jahren musste das nördliche Breitmaulnashorn eingeschläfert werden. Er war das wohl bekannteste Nashorn Afrikas. Wir sind tief traurig, dass Sudan gestorben ist, denn er war der letzte männliche Vertreter seiner Art. Bis zuletzt hatte er streng bewacht im Naturreservat Olpecheta in Kenia gelebt. Die Wächter sollten ihn vor Wilderern schützen. Seine Hörner hatten sie Sudan abgeschliffen. Denn gerade diese verkaufen Wilderer für viel Geld in Asien, als Potenzmittel. Auch Krieg und Konflikte mit Menschen bedrohen alle Nashornarten. Seine Art retten, das sollte Sudan in Olpecheta mit den beiden letzten Kühen, doch es klappte nicht. Deshalb probiert es das Naturreservat mit Forschern aus aller Welt seit kurzem mit modernster Fortpflanzungstechnik, künstlicher Befruchtung im Reagenzglas und dann eine Leihmutterschaft.
Im Prinzip läuft das genauso wie beim Menschen. Wir haben eine Eizelle, wir haben ein Spermium, die werden vereinigt und die werden dann eingefügt per Transfer.
Für Nashörner muss die Methode erst fertig entwickelt werden. Sollte es klappen, würde eine Herde mit etwa 10 Kälbern laut Reservat 9 Millionen Dollar kosten. Doch die Zeit drängt, denn es bleiben nur die beiden weiblichen Tiere.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 21. März.
Unter Hochdruckeinfluss scheint morgen vielerorts die Sonne, von Norden macht sich aber ein neuer Tiefausläufer bemerkbar. In der Südosthälfte schneit es heute Nacht gebietsweise, sonst überwiegend klar. Von der Nordsee ziehen aber ein paar Wolken heran. Südlich der Donau morgen etwas Schnee, sonst oft sonnig, im Norden Wolken mit etwas Regen oder Schnee, die sich später bis zur Mitte ausbreiten. Heute Nacht wieder frostig kalt bis minus 12 Grad in Sachsen-Anhalt. Im östlichen und südlichen Bergland morgen leichter Frost, im Rhein-Main-Gebiet bis 8 Grad. Am Donnerstag viele Wolken mit Schnee, der von Nordwesten in Regen übergeht, im Südosten noch längere Zeit freundlich. Dort sowie im Bergland am Freitag etwas Schnee, sonst hier und da Regen. Am Samstag zeigt sich wieder häufiger die Sonne und es wird milder.
Um 22.15 Uhr meldet Karen Mioska sich mit diesen Tagesthemen. Datenskandal um Facebook, wer bändigt die Internetgiganten und Konservative auf der Regierungsbank? Das Kräftemessen in der Union. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.